Liebe Gäste, liebe Mitarbeiter der Verwaltung, liebe Gemeindevertreter, ich begrüße Sie recht herzlich zu unserer heutigen Sitzung der Gemeindevertretung. Ein besonderer Gruß geht an alle, die jetzt im Stream zu Hause uns zuschauen. Da sitzt insbesondere auch Frau Dr. Götz, die leider erkrankt heute hier nicht sein kann. Deswegen werden wir hier heute in etwas ungewohnter Kombination sitzen. Ich begrüße auch Herrn Wulke, der sich jetzt noch dazugeschaltet hat. Ja, wir sitzen heute hier und haben eine nicht ganz so lange Sitzung vor uns oder zumindest eine nicht ganz so lange Tagesordnung. Und wir fangen direkt einmal an. Ich schaue noch mal in die Runde. Herr Wulke ist jetzt da. Frau Stegemann, ist noch jemand dazugekommen? Nein? Dann sind wir 23. Ich stelle fest, dass alle ordnungsgemäß geladen worden sind. Mir wurde jedenfalls nichts Gegenteiliges oder nichts mitgeteilt. Und 23 von 28 Mitgliedern sind anwesend. Damit sind wir beschlussfähig. Damit kommen wir zum Tagesordnungspunkt 2. Sie wissen, dass Sie, wenn Sie die Besorgnis haben, dass Sie in bestimmten Tagesordnungspunkten in Ihrer persönlichen Situation betroffen sind oder das Gefühl haben, hier einem Mitwirkungsverbot zu unterliegen, dann haben Sie mir dies jetzt mitzuteilen oder dann beim jeweiligen Tagesordnungspunkt haben Sie auch noch einmal die Möglichkeit. Und sollte es hierüber abweichende Meinung geben, wird die Gemeindevertretung darüber beschließen. Sie dürfen nichts mitschneiden, weder digital noch analog. Die Gemeinde schneidet das aber mit. Der Stream wird quasi mitgeschnitten, um am Ende das Protokoll zu fertigen. Danach wird die Löschung vorgenommen. Jetzt kommen wir zur Beschlussfassung über die Tagesordnung. Das ist der Tagesordnungspunkt 3. Als nächstes Tagesordnungspunkt 4, Feststellung der Niederschrift der letzten öffentlichen Sitzung. Tagesordnungspunkt 5, Mitteilung der Vorsitzenden oder des Vorsitzenden. Tagesordnungspunkt 6, die Einwohnerfragestunde. Tagesordnungspunkt 7, Mitteilung des Bürgermeisters. Tagesordnungspunkt 8, Anfragen von Mitgliedern der Gemeindevertretung. Tagesordnungspunkt 9, Erarbeitung einer Satzung zur Regelung von Schottergärten. Das ist die Vorlage AN 007 aus 2022. Tagesordnungspunkt 10 ist die energetische Erfassung der gemeindeeigenen Liegenschaften und Errichtung von Energieerzeugungsanlagen auf deren Dächern. Das ist die Vorlage AN 008 aus 2022. Tagesordnungspunkt 11 ist die Errichtung einer Ladeinfrastruktur. Das ist die Vorlage AN 009 aus 2022. Dann Tagesordnungspunkt 12, Perspektiven des Seniorenwohnens in Neuenhagen bei Berlin. Das ist die Vorlage 048 aus 2022. Tagesordnungspunkt 13, Statusinvestitionsmaßnahme Schulcampus Gruscheweg Neuenhagen. Das ist die Vorlage 050 aus 2022. Tagesordnungspunkt 14, das ist die Entwurfsplanung und Kostenberechnung Jugendhaus Ziegelstraße 7. Das ist die Vorlage 046 aus 2022. Dann haben wir den öffentlichen Teil bereits erledigt und kommen dann in den nicht öffentlichen Teil, der mit dem Tagesordnungspunkt 15, Feststellung der Niederschrift der letzten nicht öffentlichen Sitzung, weitergeht. Tagesordnungspunkt 16, Mitteilung der Vorsitzenden. Tagesordnungspunkt 17, Mitteilung des Bürgermeisters. Tagesordnungspunkt 18, Fachbereichsleiter, Fachbereich 4, Hochbaugebäude, Management und Bauhof. Das ist die Vorlage 043 aus 2022. Tagesordnungspunkt 19, Änderung des Beschlusses 028/2022. Abschluss eines Grundstückskaufvertrags zum Verkauf eines unbebauten Grundstücks Gemarkung Neuenhagen, Flur 1, Flurstück 252. Das ist die Vorlage 047 aus 2022. Und der letzte Tagesordnungspunkt ist der Tagesordnungspunkt 20. Das sind die Anfragen von Mitgliedern der Gemeindevertretung im nicht öffentlichen Teil. Ich schaue in die Runde. Gibt es Wünsche an einer oder zur Änderung der Tagesordnung? Ich stelle fest, nicht. Dann bitte ich Sie um Ihr Handzeichen, wenn Sie mit dieser Tagesordnung in dieser Form einverstanden sind. Kurzer Hinweis, jetzt sind wir 24 Stimmberechtigte. Ich sehe mich um. Jawohl. Gegenprobe. Enthaltung. Damit ist die Beschlussvorlage bzw. die Tagesordnung so beschlossen. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 4, die Feststellung der Niederschrift der letzten öffentlichen Sitzung. Mir bzw. Frau Dr. Götz sind keine Änderungswünsche an der Niederschrift bekannt, aber ich sehe hier eine Wortmeldung von Herrn Hitzkes.
Bei der Namensliste zur namentlichen Abstimmung ist ein Fehler drin. Die namentliche Abstimmung hat ja 1744 stattgefunden. Bei den Kreuzen sind aber bei den Ja-Stimmen nur 16. Da fehlt eine. Ich vermute, dass das Frau Dr. Zink-Ehlert ist, weil bei ihr überhaupt kein Kreuz angegeben ist.
Frau Stegemann kann dazu was sagen, richtig?
Genau, das ist uns heute auch schon aufgefallen. Das wird natürlich noch korrigiert. Aber im Wortverlauf sieht man, dass Frau Zink-Ehlert auch dafür stimmt. Aber das wird natürlich noch mal korrigiert.
Wird noch mal korrigiert. Also können wir die Niederschrift noch nicht feststellen? Müssen das noch mal, oder? Ja, stellen wir sie mit der
doch, Änderung. Herr Vorsitzender, wir können die Niederschrift mit der von Frau Stegemann eben geschilderten Änderung feststellen.
Danke. Ja, gut. Mit der Maßgabe festgestellt. Gut. So, Mitteilung des oder der Vorsitzenden. Wir haben keine Mitteilung. Jetzt kommen wir zum Tagesordnungspunkt 6. Das ist die Einwohnerfragestunde. Jetzt gucke ich in die Runde. Trotz Corona gibt es sehr, sehr viele Gäste, finde ich. Und ich habe auch schon eine Hand gesehen. Kommen Sie bitte nach vorne ans Mikrofon. Nennen Sie Ihren Namen und das Thema. Und kommen Sie bitte auf eine Frage, denn es ist eine Einwohnerfragestunde. Und dementsprechend bitte ich Sie, zu einer Frage zu gelangen. Bitte schön.
Schönen guten Abend. Mein Name ist Marlene Niemecki und wir möchten gerne die Hortbetreuung der zukünftigen zweiten Klassen der Schwanenteich-Grundschule zur Diskussion bringen. Es sollten zwei der vier zukünftigen zweiten Klassen abgesondert von den anderen Hortkindern im Flachbau auf dem Schulhof betreut werden. Die Betreuung findet in zwei ehemaligen Klassenräumen statt und in der Mensa. Dort zum Beispiel essen alle Grundschulkinder bis ca. 14.30 Uhr Mittagessen und erst danach kann der Raum für die Hortbetreuung genutzt werden. Als vorrangiges Problem sehen wir Eltern die nicht geeigneten baulichen Gegebenheiten und die Betreuungsintensität am Standort Flachbau für Zweitklässler. Wir wünschen uns eine Neubeurteilung der Situation, damit die Gemeindevertreter und die Verwaltung eine zeitnahe, zufriedenstellende Lösung im Sinne der Kinder findet. Wer ist denn bereit, eine Lösung mit uns zu finden?
Wunderbar, eine schöne Frage. Ich schaue jetzt mal rüber. Herr Schanke, bitte.
Ja, sehr geehrte Frau, habe ich den Namen richtig verstanden? Niemeckis?
Niemecki.
Niemecki. Sehr geehrte Frau Niemecki. Das ist ja das Thema, wer wie im Hort betreut wird, welche Klasse wo, ist ein ganz schwieriges Thema und das ist nicht neu und das ist zunehmend schwieriger geworden in Neuenhagen, je enger die Verhältnisse geworden sind, sage ich mal. Ich erinnere mich noch, ich sage Ihnen das mal einfach noch so aus der Erfahrung, da war ich noch nicht Bürgermeister, da gab es die Diskussion damals bei meinen Kindern, welche Kinder kommen jetzt in die Villa? Ja, Hortbetreuung bei der Goetheschule in die Villa und welche werden in der Kita Rasselbande betreut? Und da gab es so eine, ist wahrscheinlich die gleiche Diskussion, so ähnlich. Ja? Die Eltern stellen sich dann vor, dass sie eine bessere Betreuung in der einen oder in der anderen Situation bekommen. Jetzt ist bei Ihnen in der Schwanenteichschule die Situation ähnlich. Sie möchten gerne in das Teichhaus und finden das jetzt nicht so schön, dass die Kinder im Flachbau untergebracht werden. Der Fakt ist aber, dass wir alle Kinder natürlich versuchen, und das machen wir auch, gleich zu betreuen, dass wir aber, und das ist einfach ein Fakt, eine begrenzte Kapazität im Teichhaus haben und deswegen zu dieser Doppelnutzung von Räumen gezwungen sind. Jetzt kann Herr Kürst wird gleich vielleicht noch ergänzen und weitere Ausführungen dazu machen, aber ich kann Ihnen auf jeden Fall versichern, dass die Horterzieher alles tun werden, um allen Kindern dort die gleiche Betreuung und eine gleichermaßen gute Betreuung angedeihen zu lassen. Und ich kann Ihnen auch sagen, wenn alles klappt, ist 2024 mit der Neueröffnung der Grundschule am Uscheweg dann ja auch die Situation eine ganz andere. Also dann wird sich die Situation gerade an der Schwanenteichschule auch im Hort dramatisch entspannen. Herr Kürz, wollen Sie noch ergänzen?
Darf ich kurz noch was sagen? Wir stellen nicht die pädagogische Arbeit der Hortbetreuung in Frage. Wir stellen die baulichen Maßnahmen in Frage.
Haben wir verstanden.
Okay.
Herr Kürz, bitte.
Ja, wie gesagt, der Bürgermeister hat alles eigentlich gesagt. Es ist so, dass letztendlich die Einrichtung entscheidet. Wir haben eine Einrichtung, das ist das Haus der Begegnung Wollensdorf, was die Betreuung in mehreren Gebäuden sozusagen organisiert. Und Es ist dann an der Einrichtung zu entscheiden, welche Kinder in welchem Jahr dann welche Räume nutzen. Zum Flachbau ist zu sagen, dass die Klassenräume dort sich im nächsten Schuljahr nicht in der Doppelnutzung befinden werden. Sie sind dann rein für den Hort. Und bezüglich der Mensa ist es so geplant, nach meinem Kenntnisstand, was ich gehört habe, dass sozusagen der hintere Teil, also die neue Mensa, dann Nachmittag für den Hort genutzt werden soll und die Kinder, die um die Zeit dann noch essen, ausschließlich vorne im alten Speiseraum essen, sodass man sich also da auch nicht ins Gehege kommt. Und es ist also so, dass da auch keiner abgesondert wird, sondern nochmal, es ist das Haus der Begegnung Wollensdorf mit dem Teichhaus, was eine begrenzte Kapazität hat. Und dann haben wir für die Hortbetreuung noch den Flachbau und auch noch das Haupthaus, wo dann sozusagen auch eine Doppelnutzung stattfinden soll. Wir werden dann letztendlich in zwei Jahren dort die Situation dauerhaft entspannen, in denen also 5 Klassen auf einmal weggehen und wir also dann noch die Möglichkeit haben, dort die Doppelnutzung fast gänzlich abzubauen. Aber im Moment ist die Situation so, wie sie ist, dass letztendlich wir die Kinder dort betreuen müssen und die Erzieher tun das, das kann ich nur auch bekräftigen, sehr engagiert und machen da also auch keine Unterschiede, aber Sie sagten ja auch, Sie stellen das pädagogische Konzept hier überhaupt nicht in Frage.
Wir würden uns dennoch wünschen, dass wir vielleicht einen Konsens finden, weil es ja Eltern sind, die vielleicht auch Ideen und Vorschläge haben, auf die Sie noch gar nicht gekommen sind. Wir hätten gerne den Termin am Donnerstag, den wir schon vereinbart haben, Herr Kirst. Ja, dass wir da vielleicht ein paar Ideen austauschen und Sie aber auch bereit dafür sind, auf unsere Ideen einzugehen.
Wir können gerne Ideen austauschen. Mit dem Eingehen muss man sehen, was letztendlich am Ende die Ideen sind. Aber wenn die Ideen dann in diese Richtung gehen, dort Container aufzustellen, jetzt für eine begrenzte Zeit, dann sehe ich da schon Probleme, weil das schaffen wir nicht schnell. Für Container müssen wir Bauanträge stellen. Das dauert also Minimum ein Jahr. Und dann haben wir im Prinzip noch ein halbes Jahr, bis wir die neue Schule haben und dort die Situation entschärfen. Also das ist sozusagen, die Situation ist so, es gibt keine schnelle Lösung, wie schon so an mich herangetragen worden ist, mit Containern. Aber natürlich höre ich mir das gerne an und wir schauen, ob wir da noch was optimieren können an der Stelle.
Vielen Dank. Also dann drücke ich Ihnen ganz fest die Daumen, dass Sie am Donnerstag eine Lösung finden, die Sie alle zumindest zufriedenstellt. Da wird keiner mit dem Lachen rausgehen, aber dass alle doch der Meinung sind, dass ihre Bedürfnisse Berücksichtigung gefunden haben. Vielen Dank. Gibt es weitere Anfragen von Bürgern? Keine. Vielen Dank. Dann schließe ich den Tagesordnungspunkt 6 ab und wir kommen zum Tagesordnungspunkt 7, den Mitteilungen des Bürgermeisters. Herr Scharke, bitte.
Ich beginne mit einer Terminankündigung betreffend die Haushaltsplanung 2023/24. Die Kämmerin bietet hierzu eine Informationsveranstaltung zum Doppelhaushalt 2023/24 an und hierzu sind interessierte Gemeindevertreter herzlich eingeladen. Der Termin ist der 20. September, 18 Uhr im Parkettsaal und es wird um Voranmeldung bei Frau Weidling gebeten per E-Mail. Die E-Mail-Adresse kennen Sie oder finden Sie oder telefonisch bei Frau Weidling. Zum Freibad. Unser schönes Freibad. Der Sommer ist ja schon mehr als da in Neuenhagen. Unser schönes Freibad zählte im Mai und im Juni bisher bereits 14.300 Badegäste. Neuenhagener Schulen, Kitas nutzen es gern in der Woche. Nach vorheriger Anmeldung kommen auch sehr viele Schulen aus den umliegenden Gemeinden und aus Berlin. Unter der Woche verläuft der Freibadbetrieb relativ entspannt. Leider gibt es, und das ist die wichtige Mitteilung, wie bereits vor den Corona-Einschränkungen an den heißen Wochenenden und an sehr heißen Tagen nachmittags, kritische Situationen, in deren Folge der Einsatz des Wachschutzes erhöht werden muss. Am vorletzten sehr heißen Wochenende kam es zu einer Schlägerei am Beckenrand des Freibades, welches durch Badegäste im Alter von 18 bis 22 Jahren oder welche durch Badegäste im Alter von 18 bis 22 Jahren geführt wurde. Diese konnte aber durch das schnelle Eingreifen des Wachschutzes letztlich unterbunden werden. Es gab heftige Diskussionen an der Tageskasse, wo die Kassiererinnen angefeindet werden und wurden. Auch die Imbissmitarbeiter hatten, wie in der Zeit vor Corona, erhebliche Probleme. Es wurde des Weiteren über die Zäune in das Freibad gestiegen. Will darauf hinweisen, über die Zäune einsteigen. Das ist letztlich ein Gelände, was eingezäunt ist und eingefriedet ist. Das ist Hausfriedensbruch, muss man so klar und deutlich benennen. Also es wurde über die Zäune in das Freibad eingestiegen und Badegäste, die dann darauf hingewiesen haben, wurden teilweise als Nazis beschimpft. Es war ein sehr hartes Wochenende für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Freibad, den ich hiermit nochmal ganz herzlich danken möchte dafür, dass Sie an diesem heißen Wochenende dort am Ende nicht das Handtuch geworfen haben, denn das war wirklich schwierig. An den Wochenenden kommt ein großer Teil der Badegäste aus Berlin, davon viele Gäste mit Migrationshintergrund. Aus der Erfahrung von 2019, aber auch den in der diesjährigen Saison zeichnet sich ab, dass der Freibadbetrieb am Wochenende an heißen Tagen zum Schutz unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und allgemein der Badegäste nur noch mit massiver Verstärkung des Wachschutzes abgesichert werden kann. Zum Thema Ukraine ist es an der Zeit, Danke zu sagen. Nach nun 4 Monaten, in denen wir täglich mit schrecklichen Meldungen konfrontiert werden, stellen wir wieder einmal fest, wie unglaublich hilfsbereit, solidarisch und engagiert die Neuenhagener sind. Doch mittlerweile wirken auch bei uns die Mühlen der Bürokratie. Aus der Ukraine geflüchtete Menschen erhalten inzwischen vom Jobcenter oder dem Sozialamt Unterstützung und das ist gut und richtig. Allerdings schaffen viele die Behördengänge nicht ohne meist tatkräftige Unterstützung der Gastfamilien bzw. von Dolmetschern. Viele Gastfamilien engagieren sich seit vielen Monaten für die Ukrainer und nachdem es anfänglich nur darum ging, ihnen eine Unterkunft zu bieten, unterstützen sie nun bei der Wohnungs- und bei der Arbeitssuche. Nochmal einen herzlichen Dank, insbesondere an die Gastfamilien. Neuenhagen kann und ist hier stolz auf Sie und Neuenhagen kann stolz auf sich sein. Sofern die ukrainisch Geflüchteten alle Behördengänge absolviert haben, können sie sich um Arbeit bemühen und auch um Wohnraum. Letzteres ist in Neuenhagen und der Region natürlich schwierig. Zum einen gibt es kaum freien Wohnraum. Zum anderen beziehen die meisten Ukrainer derzeit noch Sozialleistungen, was bedeutet, dass die Behördengänge die Mietkosten tragen. Das bedeutet dann aber auch, dass dafür Mietobergrenzen existieren und die Mietenhöhe für den knapp freien Wohnraum oft darüber liegt, insbesondere in Neuenhagen. Damit bleibt oftmals nur ein Ortswechsel im Landkreis oder darüber hinaus. Das sollten Geflüchtete und Gastfamilien bedenken und die Folgen gut abwägen. Unter den Geflüchteten gibt es viele Kinder und für sie beginnt nach den Ferien ein neues Schuljahr und für einige Kinder vielleicht sogar ein neuer Start ins Schulleben. Also große Veränderungen, die wohl bedacht sein sollten. Wir bitten die Neuenhagener Gastfamilien, die geflüchteten Ukrainer auch weiter zu unterstützen, damit alle bald ein eigenständiges Leben, soweit es möglich ist, bei uns führen können. Letztlich bleibt aber auch besonders zu hoffen, dass alles daran gesetzt wird, dass dieser Krieg schnellstmöglich beendet wird und sie wieder in ihre Heimat zurückkehren können. Ganz anderes Thema. Die Debatte, die wir in der Lenkungsgruppe vor einiger Zeit, noch im letzten Jahr geführt haben, war auch Thema im Schulausschuss. Und hierzu möchte ich kurz folgende Mitteilung machen. Es geht um die Querung oder angedachte, überlegte Querung des Gruschewegs am Schulcampus. Bezugnehmend auf die Anfrage der Ausschussvorsitzenden des Schulausschusses am 14. Juni möchte ich Ihnen mitteilen, dass derzeit eine Querungshilfe in Form einer Mittelinsel geplant ist, welche die Grundstücke Schule, Hort, Sporthalle auf der einen Seite mit dem Grundstücksteil Sportanlagen und Stellplatzanlage verbindet. Sie müssen sich das so vorstellen, da wird also auch eine Allee von der Schule, Sporthalle rüber zum Sportplatz. Die wird aufgepflastert, auch über den Gruscheweg geführt, sodass man also deutlich erkennen kann, hier ist der Gehweg, Schulweg oder der Fußweg für die Kinder. Und das wird dann in die Querungshilfe auch eingebunden. So ist die derzeitige Planung. Die Querungshilfe ist so ausgelegt, dass eine gesamte Schulklasse hierauf Platz findet. Alternativ denkt die Verwaltung zusätzlich über einen Fußgängerüberweg an dieser Stelle nach. Dieser ist aber genehmigungspflichtig seitens des Straßenverkehrsamtes des Landkreises Märkisch-Oderland und kann dann erst später, wenn die Erstellung näher herangerückt ist, beantragt werden. Wie bereits im Wettbewerbsverfahren in der Lenkungsgruppe kommuniziert, wird das Querungsverhalten der Nutzer am Schulcampus evaluiert, um gegebenenfalls nachzusteuern. Um eine etwaige kreuzungsfreie Querleistung gewährleisten zu können, käme allerdings nur, und das können wir jetzt sagen, nur eine Hochbaumaßnahme, also eine Brücke in Frage, weil eine Untertunnelung aufgrund der Gashaupttrasse und der notwendigen Rampenwinkel dort nicht möglich bzw. zu kostenintensiv wäre. Bleiben wir beim Thema Schulcampus Gruscheweg. Unter Hochdruck arbeitet der Generalübernehmer, die Firma August Reiners, gemeinsam mit der Projektsteuerung VBD und der Fachgruppe Hochbau innerhalb der Serviceeinheit der Gemeinde Neuenhagen an den Bauantragsunterlagen für den Schulcampus am Gruscheweg. Wir werden insgesamt 5 Bauanträge stellen und diesen Freitag am 8. Juli werden die Antragsunterlagen durch den Auftragnehmer und durch mich unterzeichnet, sodass wir gemäß Zeitplan die Antragsunterlagen wie geplant am 11. Juli der unteren Bauaufsichtsbehörde des Landkreises Märkisch-Oderland zur Genehmigung vorlegen können. Und schließlich möchte ich Sie darüber informieren, wir hatten ja bereits im Vorfeld informiert, dass dieses Jahr im Freibad 4 Kino-Sommerabende stattfinden werden. Inzwischen wurden auch die Filme hierfür ausgewählt und die Termine festgelegt. Am 15. Juli, also in knapp anderthalb Wochen, wird um 21.45 Uhr The Greatest Showman gezeigt. Eine Woche drauf, um 21.30 Uhr, die fabelhafte Welt der Amelie. Am 5. Frau Fritsche-Schnick freut sich. Am 5. August um 21 Uhr, dann, da wird es schon früher dunkel, die Legende von Paul und Paula. Und schließlich zum letzten Film am 19. August um 20.30 Uhr, Der Junge muss an die frische Luft. Viel Spaß dabei.
Vielen Dank. Gibt es Nachfragen zu den... Okay, erst Frau Fritsche-Schnick, dann Frau Dr. Zingler.
Ja, ich habe noch eine Nachfrage zu Ihren Mitteilungen, was die Querungshilfe für die Schüler am künftigen Gruscheweg-Schulstandort betrifft. Also ausdiskutiert zum Ende ist das ja noch nicht. Sie haben ja beschrieben, dass wir im Schulausschuss uns dazu ausgetauscht haben. In der Lenkungsgruppe wurden auch Vorschläge erarbeitet. Und diese sind mir und meinem Schulausschuss noch nicht zureichend berücksichtigt. Also allein die Behauptung, dass dies nicht klappt, die Untertunnelung, weil das von der Länge und so weiter nicht reicht, da hätte ich gern was schriftlich. Und dann würde ich eine ernsthafte Prüfung mir wünschen für die Teilnehmer des Schulausschusses. Was kostet die Überführung über diese Straße? Und dann hätte ich gerne verbildlicht und nicht bloß in einer groben Skizze, wie Sie sich das vorstellen, wie die jetzige Querungshilfe aussehen soll. Das reicht so nicht, jedenfalls nicht im Schulausschuss.
Ja, aber da müssen wir uns mal genau verständigen. Also da muss eine entsprechende Kosten, das kostet auch Geld. Wir können jetzt nicht einfach jetzt hier so eine Aufträge erteilen in einer Mitteilungsvorlage. Also oder einer, das war jetzt eine Mitteilung von mir, dazu können Nachfragen stattfinden. Ich nehme jetzt zur Kenntnis, dass Ihnen das nicht reicht. Dann müssen wir das an geeignet noch mal weiter diskutieren und wir sind sicherlich auch bereit, dann noch weitere Informationen zu liefern. Aber Fakt ist, das ist jetzt der Inhalt des Bauantrages, den wir konkret, den ich am Freitag unterschreiben werde. Und da ist jetzt nichts mehr dran zu rütteln, sonst wird der gesamte Terminplan auf den Kopf gestellt und das wollen wir, denke ich, alle nicht. Das heißt, wir sollten dann schauen, im Zuge der Bauantragstellung gibt es vielleicht da auch noch Hinweise vom Landkreis, da werden ja auch, wird ja auch das Straßenverkehrsamt und solche Träger öffentlicher Belange werden ja da auch beteiligt, können wir dann noch schauen. Und ich kann Ihnen zusagen, dass wir die Kosten, die eine solche Brücke dann später, also wenn man die nachträglich errichtet, dass wir Ihnen die mitteilen. Ich denke, das können wir ermitteln und da können wir eine Aussage zu treffen für den Schulausschuss.
Vielen Dank, Frau Dr. Zingeler, bitte.
Ja, ich wollte noch mal nachfragen, was das genau bedeutet mit dem Wachschutz im Schwimmbad. An was ist denn da gedacht und welche Aufstockung von wie viel auf wie viele Personen?
Nein, und da müssen wir immer von Fall zu Fall entscheiden. Zuletzt hatten wir jetzt am Wochenende 5 Wachschutzmitarbeiter, richtig, Herr Kürst? Herr Kürst nicht. Und das hat nicht ausgereicht. 5 Wachschutzpersonen hat nicht ausgereicht. Wir müssen auch gucken, wie wir mit den Kosten dahin kommen. Wir haben nur ein beschränktes Budget im Haushalt dafür eingestellt. Wir werden von Fall zu Fall, von Woche zu Woche entsprechende Anordnungen treffen.
Ja, bitte.
Wie, nach welchen Kriterien? Also wie gucken Sie nach dem Wetter, wie, was die App sagt, was für ein, am Wochenende für ein Wetter ist oder wie funktioniert das?
Herr Kürst, bitte.
Ja, vielen Dank. Genau, das ist das Kriterium. Wir gucken nach dem Wetter und wenn also jetzt über 32 Grad sind, dann fordern wir also mehr Wachschutzleute an, als wir sonst normal hätten. Wir brauchen in der Regel allein 3 Wachschutzleute an solchen Tagen vor dem Eingang, damit also sozusagen auch gesteuert ist, dass nicht mehr als die zulässige Höchstgrenze von 1500 Badegästen im Freibad ist. Und wir brauchen dann auf dem Gelände noch mindestens 4 weitere Gäste. Also wir hatten jetzt, wie gesagt, 5. Da waren 3 vor dem Eingang, 2 waren auf dem Gelände. Das hat nicht ausgereicht. Trotzdem über die Zäune gestiegen. Das heißt also, wir brauchen hier mehr Einsatz. Und die Information heute ist einfach, dass Sie davon auch Kenntnis haben, wie die Situation im Freibad ist in heißen Tagen. Ich sage es mal so drastisch, die neuen Hangler gehen da nicht mehr hin an den heißen Tagen. Und es ist so, dass wir also mit den geplanten Mitteln dann auch nicht hinkommen werden.
Ich darf vielleicht noch ergänzen, dass mich zahlreiche E-Mails und Schreiben von Bürgern erreicht haben, die sich genau über die Situation beschweren, dass man also seine Kinder und auch selbst nicht mehr eigentlich, dass man nicht selbst ins Freibad mehr gehen möchte und seine Kinder nicht mehr ins Freibad schicken möchte, weil die dort nicht so behandelt werden, wie das hier in Neuenhagen üblich ist.
So. Vielen Dank. Okay, dann bitte noch Herr Brumann.
Ja, zum Freibad noch eine Frage. Ist das ganze polizeiaktkundig gemacht worden? Haus Friedensbruch, Straftat, haben Sie ja gerade selber gesagt. Sowie Beleidigung, ist auch nicht so ohne weiteres von der Hand zu weisen. Das geht dann schon in Richtung Landeskriminalamt. Wenn man das mit den Aussagen jetzt mal reflektiert, die da gemacht worden sind. Ich persönlich begrüße das erstmal, dass wir da Wachschutz einsetzen. Das finde ich total toll. Man erinnere sich an die Bilder vom Insulaner in Berlin, die da wirklich katastrophal waren. Dann sind die Bademeister übelst verprügelt worden und so hat teilweise niedergesprochen. Deshalb begrüße ich das sehr, dass das auch aufgestockt wird. Aber nichtsdestotrotz möchte ich gerne, dass das festgehalten wird. Dass sie das irgendwie noch polizeiaktenkundig machen, damit auch die Polizei von außen damit reagieren kann. Also wenn das, ich sag mal, jetzt das Rathaus jetzt von sich aus bei der Polizei Anzeigen macht, gegen unbekannt, reicht vollkommen, wird das aktenkundig gemacht und dann müssen die reagieren. Das weiß ich persönlich selber auch. Ja, wenn nicht. Danke.
Kurze Frage von mir. Wie sieht es da mit Videoüberwachung aus? Haben wir da Möglichkeiten, da noch nachzusteuern und vielleicht auch etwas Abschreckung walten zu lassen?
Also zwei Aussagen erstmal zu Herrn Purmann und dann zur Videoüberwachung. Also das ist bisher nicht erfolgt. Wir haben uns aber in der Dienstberatung darauf verständigt, dass in solchen Fällen, wo also Straftatbestände vorliegen, mein Hinweis war tatsächlich Hausfriedensbruch, da müssen wir dann auch die Polizei einschalten und Beleidigung und Ähnliches denke ich auch. Also danke für den Hinweis. Wir werden dem auch dementsprechend nachgehen. Zur Videoüberwachung nur so viel. Das ist natürlich keine schnelle Lösung, die wir jetzt diesen Sommer dann noch nutzen können. Das kann man sich gerne langfristig fürs nächste Jahr und für die Zukunft überlegen.
Gut, dann schaue ich in die Runde. Es gibt keine weiteren Fragen zu den Mitteilungen des Bürgermeisters. Dann schließe ich den Tagesordnungspunkt 7 ab und wir kommen zu den Anfragen von Mitgliedern der Gemeindevertretung. Es liegen 3 Anfragen vor. Ich lese die erste vor und bitte den Bürgermeister, diese zu beantworten. Die Anfrage kommt von Herrn Schulz. Auf welcher Grundlage erkennt die Gemeinde bzw. das Freibad Zehnerkarten für das Freibad, Klammer auf, ermäßigt, als auch für Erwachsene, Klammer zu, in diesem Jahr nicht an? Vor Corona gab es in diesem Tarif im Freibad. Die Karten sind ohne Gültigkeitsbeschränkung. In der Beschlussvorlage 023 aus 2022 wurden nur Eintrittspreise für die aktuelle Saison festgelegt. Herr Bürgermeister, bitte.
Ja, sehr geehrter Herr Schulz, auf die Anfrage antworte ich wie folgt. Mit der Beschlussvorlage, wie Sie selbst richtig sagen, 23 aus 22, wurden die Eintrittspreise für die Freibadsaison 2022 am 4. April von der Gemeindevertretung beschlossen. Zu diesem Zeitpunkt war noch völlig unklar, unter welchen Bedingungen das Freibad in diesem Jahr öffnen kann. Im März, April waren wir noch davon ausgegangen, da wurde davon ausgegangen, dass es wieder Corona-Einschränkungen geben wird und es auch daher in diesem Jahr nicht möglich sein würde, die 15 verschiedenen Tarifgruppen, die es bis 2019 gab, umzusetzen. Deshalb gibt es in diesem Jahr, wie bereits 2020 und 2021, nur zwei Tarife, nämlich, wie Sie wissen, normal und ermäßigt. So stand es auch im Sachverhalt der Vorlagen in diesem und im letzten Jahr. Nun, glücklicherweise kann das Freibad letztlich in diesem Jahr dann doch ohne Einschränkungen mit einer Begrenzung auf 1500 Besucher gleichzeitig öffnen. Eine Nutzung im Rahmen der 15er Tarife ist aber nun nicht mehr möglich. Zum einen gibt es die Beschlusslage, zum anderen werden die Eintrittskarten jetzt erstmals online und vor Ort im Freibad verkauft, also parallel online und vor Ort. Um hier die Übersicht zu haben und letztlich nicht die Obergrenze der Freibadbesucher zu überschreiten, muss ein Abstimmungssystem zwischen beiden Verkaufssystemen geschaffen werden, was letztlich vor der Saison so nicht oder zu diesem Zeitpunkt jetzt nicht mehr machbar gewesen wäre. Weiterhin würde der Inhaber einer 10er-Karte normal draufzahlen, weil er für 10-maligen Eintritt in dieser Saison insgesamt 40 Euro zahlen müsste, er 2019 damals aber 42 Euro für die Karte bezahlt hatte. Aufgrund der Erfahrung ist es nicht unwahrscheinlich, dass es dann Rückforderungen des Kartenbesitzers über 2 Euro geben könnte, was einen erheblichen Aufwand für alle Seiten zur Folge hätte. Daher die Entscheidung, die 10er-Karten behalten ihre Gültigkeit und können in der nächsten Saison 2023 wieder eingelöst werden.
Fragen dazu? Nein. Okay, gut. Es gibt einen Hinweis oder mehrere Hinweise von Stream-Nutzern. Der Stream ist sehr, sehr undeutlich. Vielleicht könnte man da ein bisschen nachsteuern, weil das wohl sehr ermüdend für die Augen ist. Die zweite Anfrage. Die zweite Anfrage ist von den Gemeindevertretern Nico Schulz und mir. Ich lese zuerst den Sachverhalt, dann die Fragen vor, damit sich das erklärt. Das Laden zu Hause, Klammer auf, Autos, Fahrräder etc., Nutzung von Homechargern in der Klammer auf, in der zu erwartenden Dichte und die geplante PV-Eindeckung unserer öffentlichen und privaten Bauten ändern. Die Ausbaukapazitäten der EDIS sind den Nachrichten zufolge begrenzt. Für eine realistische Planung der fraktionsübergreifenden Aus- und Umbaumaßnahmen sind grundlegende Kenntnisse über die derzeitige Beschaffenheit hinsichtlich Reserven und Sanierungsbedarf notwendig. Darüber hinaus haben Energie- und Verkehrswende derzeit die höchste Priorität auf Bundes- und Landesebene. Deren Realisierung allerdings wird kurzfristig auf der kommunalen Ebene erwartet. Hierfür ist zu prüfen, ob und wie die Gemeinde auf die anstehenden Herausforderungen vorbereitet ist. Daraus ergeben sich folgende Fragen. Erstens, hat die Verwaltung im Zuge ihrer Aufgabe der Daseinsvorsorge einen Überblick über unser Neuenhagener Stromnetz, insbesondere hinsichtlich Alter, Ausbauzustand, Ausbaubedarf und Netzreserven? Zweitens, steht die Verwaltung hierzu mit der EDIS in Kontakt? Drittens, gibt es aussagefähiges Kartenmaterial, welches den Gemeindevertretern zur Verfügung gestellt werden kann? Wenn nicht, kann dieses angefordert werden. Viertens, sind der Gemeindeverwaltung kurz- und mittelfristig geplante Ausbaumaßnahmen des Netzbetreibers bekannt? Wenn ja, welche? Dies genügt schriftlich. Fünftens, ergeben sich auf Basis etwaiger Kenntnisse mögliche Netzausbaubedarfe, die mit den unmittelbar anstehenden Straßenbaumaßnahmen oder anderen Baumaßnahmen in Konflikt stehen könnten. Und sechstens, sieht die Verwaltung den Bedarf, einen Teilplan, Klammer auf, Teil, Klammer zu, Planstelle zu schaffen, die mit einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter mit einer spezifischen elektrotechnischen Ausbildung oder einem Studium zu besetzen ist? Wenn nicht, welche Ausbildung hat der derzeitige Mitarbeiter oder die derzeitige Mitarbeiterin, welche die geplanten und beantragten Maßnahmen hinsichtlich Photovoltaik und Ladernetz auf Seite der Gemeinde bearbeiten würde und im Übrigen mit der EDIS Kontakt hält? Und hätte ich gewusst, ich jetzt vorlesen müssen, es wären weniger Fragen geworden. Aber ich bitte jetzt, den Bürgermeister zu beantworten.
Ja, sehr geehrter Herr Obenauf, sehr geehrter Herr Hitzkes, ich hatte Ihnen das im Vorfeld schon zugerufen. Wir haben uns darauf verständigt, da diese Frage doch eine etwas ausführlichere Bearbeitung im Rathaus erfordert, um hier eine fundierte Antwort zu geben und auch Mitarbeiter krankheits- und urlaubsbedingt jetzt nicht mehr verfügbar sind, werden wir die Frage in der gebotenen Ausführlichkeit in der nächsten Sitzung der Gemeindevertretung beantworten.
Für mich ist das okay. Ich schaue mal rüber. Ja, gut. Dann kommen wir zur dritten Anfrage von Herrn Hitzkes. Zur Anfrage im Kultur- und Sozialausschuss in der letzten Woche. Laut Aussage Schulleiter Herr Hochschulz am 21. Juni. Es gab 269 Anmeldungen. Ursprünglich war die Aufnahme von 150 Schülern geplant. Die Schule nimmt aber nun wieder eine zusätzliche Klasse auf, sodass 180 Schüler aufgenommen werden. Damit gibt es 89 Ablehnungen. Jetzt kann ich hieraus nicht erleben, was die eigentliche Frage ist, aber ich übergebe einfach mal und dann. Gut.
Ja, nee, die steht hier nicht, Herr Kürst. Also ich habe die Antwort, aber die Frage nicht. Ja, Herr Kürst, die Frage vor.
Ich stelle die Frage. Jetzt, es bezieht sich auf viele Beschwerden von Eltern beim Bürgermeister, dass es in diesem Jahr eine hohe Anzahl an Ablehnungen am Einstein-Gymnasium gab und bittet um Beantwortung zur GVT, um wie viele Ablehnungen es sich handelt.
Ah ja, gedacht, das habe ich auch hier, das habe ich jetzt überlesen. Okay, also es geht, die Frage lautet, wie viele Ablehnungen liegen vor? Dazu folgende Antwort, Herr Hitzkes. Laut Aussage von Herrn Hofschulz am 21. Juni gab es 269 Anmeldungen. Ursprünglich war die Aufnahme von 150 Schülern geplant. Die Schule nimmt aber nun wieder eine zusätzliche Klasse auf, sodass insgesamt 6 siebte Klassen eingeschult werden und damit 180 Schüler aufgenommen werden können. Damit gibt es 89 Ablehnungen und wer rechnen kann, weiß, das sind fast 4 Klassen, die nicht unterkommen. Man hätte also 10 Klassen einschulen können in die siebten Klassen in diesem Jahr.
Herr Herend. Herr Hitzkes, ist okay?
Ja, vielen Dank. Eine Nachfrage, die muss halt nicht beantwortet werden, aber vielleicht hat das jemand im Kopf. Weiß man, wo die Schüler denn untergekommen sind, die hier abgelehnt wurden? Wahrscheinlich haben die ja versucht, Strausberg oder Rüdersdorf. Gibt es da Zahlen? Wenn nicht, ist auch nicht schlimm.
Das entzieht sich in der Gesamtheit unserer Kenntnis, aber es ist richtig, dass die Schüler in der Regel nach Strausberg fahren werden müssen und nach Rüdersdorf fahren werden müssen. Es betrifft auch einige Schüler, das habe ich persönlich auch erfahren, die relativ nah am Einstein-Gymnasium wohnhaft sind und jetzt die Kinder nach Rüdersdorf schicken müssen.
Vielen Dank. Damit schließe ich den Tagesordnungspunkt 8 ab und wir kommen. Oh, ach ja, eine dringende Anfrage, stimmt. Entschuldigen Sie bitte, ich schließe den natürlich nicht ab, weil das haben Sie mir vorher gesagt. Ich mache das jetzt einfach mal so. Herr Kretschmer, ganz wichtig, bitte.
Ja, ich hatte das kurz vorher erst angezeigt. Leider hängt mit der extremen Witterungssituation zusammen. Sie sehen, denke ich mal, alle, wie hier in Neuenhagen und überall, wo es so wenig geregnet hat, die Bäume extrem leiden. Meine Frage ist, was ist eigentlich mit den Wassersäcken? Wir hatten in den letzten Jahren ja die Firma Bahr zum Beispiel, ich glaube auch den Bauhof beauftragt, vor allen Dingen an jungen Bäumen Wassersäcke anzubringen und die regelmäßig zu füllen. Ich habe jetzt nicht ganz Neuenhagen kontrolliert, aber ich habe heute keine Wassersäcke gesehen. Das ist das Erste. Und das Zweite, in dem Zusammenhang auch ein Appell von mir oder vom Naturschutzbund Deutschland. Ich war letzte Woche zum Deutschen Naturschutztag. Dort waren auch Vertreter vom PIK, Potsdam Institut für Klimaforschung. Und es gibt eine erneut neue verschärfte Prognose auch für Brandenburg, was die Witterungsentwicklung betrifft. Und die ist so scharf, dass wir in den nächsten 3 bis 5 Jahren oder sagen wir 1 bis 5 Jahren damit rechnen müssen, dass wir Niederschlagssummen bekommen, die im Durchschnitt der Jahre unter 350 Millimeter sind. Das heißt, wer sich da ein bisschen auskennt, wir unterschreiten die Grenze der Baumfähigkeit in Ostbrandenburg. Das ist eine Niederschlagssumme in Kombination mit den hohen Temperaturen im Sommer, wie in den Steppengebieten Ungarns oder Rumäniens oder Norditalien. Das heißt, wir werden, ich sage jetzt mal so, 30 bis 50% unseres Baumbestands mindestens verlieren, vor allem unsere Großbäume. Und ich bitte jeden Bürger Neuenhagens, alles zu tun, was in seinen Möglichkeiten steht, um jetzt, gerade jetzt in dieser Situation wieder seine Bäume auf dem Grundstück zu wässern und wenn er irgendwie kann, eventuell auch an der Straße den Bäumen Wasser zu geben. Weil wenn wir tatsächlich so viele Bäume verlieren werden, wie zu befürchten ist, und man kann etwas dagegen tun, dann wird sich das Klima innerorts weiter extrem verschlechtern. Das heißt, es wird dann von automatisch noch wärmer, als es ohnehin schon ist. Also deshalb mein Appell an alle, bleibt soweit.
Zu den Wassersäcken, kann da jetzt so ad hoc etwas gesagt werden?
Nein, das können wir nur mitnehmen. Wir werden es dann separat, bilateral nochmal Herrn Dr. Kretschmer auch mitteilen. Ich nehme das jetzt, das ist jetzt auch ein Statement. Wir sind uns da, glaube ich, alle einig. Wir wissen um die Dringlichkeit der Situation. Wir als Gemeinde können nicht alle Straßenbäume wässern, vor allem die großen. Das ist ein Fakt. Und wir können uns auch nur darauf konzentrieren, die jungen, neu angepflanzten Bäume, die es am dringlichsten brauchen, das Wasser dort zu bewässern. Und Bürger, die einen neu gepflanzten Baum in ihrer Straße vor ihrem Grundstück haben, wenn die an heißen Tagen dem Baum mal 2, 3 Gießkannen Wasser geben, dann freuen wir uns. Sehen aber auch das Spannungsfeld mit dem Wasserverbrauch, welches wir hier haben bei uns. Denn alles Wasser, was wir eben zur Gartenbewässerung und letztlich auch Baumbewässerung nehmen, fehlt uns wieder an anderer Stelle für die Entwicklung. Weitere Entwicklung von Schulen, Kitas und so weiter. Ja, also es ist ein schwieriges Thema, kann man nicht so einfach pauschal sagen.
Da steht uns Arbeit bevor. Ich denke mal, das wird uns auch im Bauausschuss in den nächsten Sitzungen beschäftigen. Da werden wir mit Sicherheit Dinge unternehmen müssen. Herr Hetzkes, bitte.
Nur eine Anmerkung. Also die Eiligkeit der Anfrage habe ich nicht nachvollziehen können, dass es im Sommer manchmal trocken ist und Bäume Wasser brauchen. Dürfte allgemein bekannt sein. Hätte man auch vor 3 Tagen schon schreiben können.
Herr Hetzkes, das ärgert mich jetzt wirklich. Also die Sache ist wichtig genug, dass wir unsere Bäume erhalten. Und die Prognosen waren zum Beispiel vorige Woche noch, dass wir stärkere Niederschläge bekommen. Die werden jetzt wieder ausbleiben. Deshalb kurzfristig diese Anfrage, Entschuldigung.
Ich sehe das, wie Herr Scharnecke gesagt hat, auch eher so ein Statement, aber ich denke, wir sind uns alle einig und es kann auch nicht schaden, wenn wir jetzt über den Stream das vielleicht auch nochmal an die Mitbürgerinnen und Mitbürger weiterleiten, dass wir hier tatsächlich ein Auge auf unsere Bäume haben sollten und reagieren sollten. Gut, dabei möchte ich es bewenden lassen. Ich schließe den Tagesordnungspunkt 8 damit ab. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 9. Die Erarbeitung einer Satzung zur Regelung von Schottergärten, die Vorlage AN 007/2022. Der Beschlussvorschlag lautet, die Gemeindevertretung beschließt, die Gemeindevertretung der Gemeinde Neuenhagen bei Berlin beauftragt den Bürgermeister mit der Erarbeitung einer Satzung zur Regelung von Schottergärten. Diese Satzung soll beinhalten, erstens, Schottergärten sind unzulässig, zweitens, Zuwiderhandlungen der Satzung stellen eine Ordnungswidrigkeit dar und können mit einem Bußgeld geahndet werden und drittens, die Satzung soll bis zum Inkrafttreten der in Aufstellung befindlichen Satzung für die Innenentwicklung befristet sein. Das ist eine Vorlage der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Herr Wulke ist heute nicht da. Ich bitte Herrn Dr. Kretschmer kurz zu erläutern. Ach, Herr Wulke, ja, dann nehmen wir ihn doch. Stimmt, ja. Herr Wulke, Entschuldigung, das war jetzt nicht absichtlich. Herr Wulke, dann tun Sie es bitte.
Alles gut hier oben, aber ich würde trotzdem das Wort an Herrn Dr. Kretschmer geben, der sich dann nämlich deutlich besser in der Fachthematik auskennt.
Dann bitte.
Das würde ich jetzt zwar gar nicht mal so sehen. Wir kennen uns beide inzwischen ganz gut damit aus. Der Anton genauso. Aber ich mache das jetzt gern. Auch hier gibt es 2 Gründe für diese Satzung. Das eine ist eben auch die extrem zunehmende Situation, was die Klimaentwicklung betrifft und die immer weniger Niederschläge. Und das zweite ist, dass wir verhindern wollen, dass in Neuenhagen sich generell in den Gärten so langfristig so verändert, dass wir immer weniger Grüne auch in den Gärten haben und dort immer mehr Platten und Schotter und wie auch immer haben. Wir haben bewusst in dem Antrag darauf verzichtet, das genau zu definieren, weil das auch nicht so ganz einfach ist. Da haben wir uns etwas schwer getan und überlassen das jetzt mal der Verwaltung, genau zu definieren, was man unter einem Schottergarten versteht. Uns geht es dabei, wie gesagt, einmal darum, dass das Aussehen des Ortes nicht extrem darunter leidet. Zweitens, dass wenn die völlig dicht gemacht werden, die Schotterschicht, und darunter womöglich auch kein Wasser versickern kann, das wäre also für das Grundwasser nicht gut. Und drittens, ich denke mal, das ist vielleicht sogar der wichtigste Punkt, dass wir alles an Grünflächen, was wir haben, im öffentlichen Bereich wie auch im privaten Bereich grün, wirklich grün halten sollten, weil ich erinnere an den einen sehr schönen Vortrag im letzten November zur Bürgerversammlung, weil wir wissen, dass auf Grünflächen die Temperaturen gerade jetzt im heißen Sommer wesentlich niedriger sind an den Oberflächen als auf versiegelten Flächen. Damit, auch damit heizt sich dann so ein Garten viel mehr auf. Und wenn das viele Gärten sind, dann heizt sich zum Schluss der Ort viel mehr auf. Und es bedeutet noch mehr Verdunstung wieder. Also ein Teufelskreis, den wir gern brechen wollen. Und ein Wort noch dazu. Das sind übrigens 5 bis 10 Grad Unterschied, in Extremsituationen bis 15 Grad zwischen begrünten und nicht begrünten Flächen. Und auch noch eins, ich sehe auch kritisch erneut den Bauhof wieder heute und gestern mähen, zum Beispiel auf dem Friedensplatz, wo das Gras man gerade, im Prinzip ist es ja gar kein Gras mehr, es ist Heu, was da steht, das mal 5 bis 10 Zentimeter hoch ist. Das bringt nichts für das Betreten des Friedensplatzes und es bringt erst recht nichts für den Klimaschutz, weil wenn ich das mache, auch da heizt sich die Grünfläche wieder noch mehr auf, als wenn ich etwas Heu drüber stehen habe. Also auch das meine Bitte an die Verwaltung. Lassen Sie jetzt den Bauhof nicht mehr mähen auf solchen Flächen, die einfach nicht sinnvoll sind zu mähen. Und ein letztes noch zu dem Antrag an sich. Viele könnten jetzt sagen, ja, die Bauordnung Brandenburgs verbietet ja ohnehin Schottergärten. Wir waren deswegen extra bei unserem Bauamt des Kreises in Strausberg, haben uns dort erkundigt, ob das nicht eine Sache wäre, die eigentlich der Kreis machen müsste. Und da bekam ich die Auskunft, nein, wir sehen das nicht so, dass wir da einschreiten. Wenn die Gemeinde, wenn das der Gemeinde so wichtig ist, dann sollte das über eine Extrasatzung geregelt werden. Das war dann der letzte Punkt, warum wir das jetzt hier eingebracht haben. Soweit, danke.
Vielen Dank für die einführenden Worte. Es gibt schon verschiedene Wortmeldungen. Zuerst Frau Fritschnick, dann Herr Hetzges, bitte.
Ja, danke, Herr Dr. Kretschmer, für Ihre Ausführungen. Ich kann das ja vom Ergebnis her verstehen. Ich finde diese Schottergärten, die auch unter Steingärten zum Teil geführt werden, auch äußerst hässlich. Aber gerade Ihre Auswirkungen, grün muss es sein, reicht für mich nicht. Nee, Herr Dr. Kretschmer, muss blühen. Nur von 500 Quadratmeter englischen Rasen haben wir in der Klimabilanz überhaupt nichts. Also, was ich im Ergebnis sagen will, ist, das Ansehen ist eine gute Sache. Wir haben zum Glück hoffentlich bald einen Klimamanager hier vor Ort, der sich nicht nur um Dächer, Photovoltaik und was weiß ich nicht alles kümmert, sondern auch die Leute hier mal an die Hand nimmt, die hierher ziehen und plötzlich über einen Garten verfügen. Garten macht Arbeit und man muss sich darüber Gedanken machen. Also auch das ist eine vornehmliche Aufgabe, denke ich, unseres Fachbereichs, sich damit auseinanderzusetzen. Für mich ist es auch immer wichtig, dass man nicht nur Sachen verbietet, sondern die Leute eben tatsächlich an die Hand nimmt und denen zeigt, wie es funktioniert. Was gibt es für resiliente Pflanzen? Welche brauchen wenig Wasser? Welche sind pflegeintensiv mit Wasser? Und so weiter und so fort. Und für mich wäre es sehr wohl wichtig, dass wir eine Definition haben, was verstehen wir unter einem Schottergarten. Und es darf ja wohl eigentlich nicht mehr sein, als das, was sozusagen die Landesgesetzgebung unter einem Schottergarten versteht. Also wir dürfen uns da auch nicht über die sozusagen landesrechtliche Gesetzgebung stellen. Das funktioniert dann auch nicht, bin ich jedenfalls der Meinung. Und mit dem Mähen kann ich irgendwas beipflichten. Seien wir doch uns einfach mal so ehrlich. Die Rasenmaht 3, 4, 5, 6, die können wir uns einfach sparen hier in Neuenhagen. Mir hat die Ausführung letztes Jahr im November nicht gut gefallen. Ich fand die ziemlich oberflächlich. Da müsste man viel mehr im Ausschuss von Herrn Dr. Oben auf in die Tiefe gehen. Da gibt es wirklich viel, was man miteinander zu besprechen hätte. Was es für Vorteile hat, dass man diesen grauen, hässlichen Rasenzug sozusagen duldet, bis zur Zeit, wo wieder mehr Wasser da ist. Aber das führt jetzt ein bisschen weit. Ich bin gespannt auf die Satzung, die da kommt. Und für mich muss ein bisschen was geregelt werden. Aber es muss auch ein bisschen gelockt werden mit dem Grün, was sich die Gartenstadt doch so wünscht. Und mit Neuenhagen blüht und so weiter haben wir ja schon erste Schritte getan, aber die reichen lange nicht aus.
Vielen Dank. Herr Hitzkes, dann Herr Wulke und dann würde ich was dazu sagen wollen. Herr Hitzkes, bitte.
Also der Antragsteller hat ja selber darauf hingewiesen in seinem Antrag auf den Zusammenhang mit dem Beschluss, den wir in der letzten Gemeindevertretersitzung gefasst haben, zur innerörtlichen Verdichtung. Deswegen ist ja der Antrag, der jetzt gestellt wird, zeitlich befristet, bis die Umsetzung des Beschlusses der letzten Sitzung, die ja insbesondere mit den Stimmen der Grünen, der Parteilosen und der AfD durchgesetzt worden ist, bis das steht und den Bürgern vorgeschrieben wird, wer doch wo was bauen darf und wer nicht. Das dauert den Grünen jetzt offensichtlich zu lange und jetzt bringen sie diesen Antrag und sagen, wir können ja in der Zwischenzeit schon mal über den Zaun gucken, wie ihr euren Vorgarten da gestaltet. Dafür haben sie auch zwei Begründungen. Also einmal, das Wasser muss versickern. Schwache Begründung, weil da haben wir sowieso eine Regelung gefasst. Jeder muss dann wegen Wasser auf seinem Grundstück versickern. Ob er da ein Stück Schottergarten hat, eine Auffahrt, ein Carport oder was auch immer, sein Regenwasser muss auf dem Grundstück versickert werden. Die zweite Begründung ist, die Insekten brauchen ja was zu futtern. Stimmt auch, aber auch ganz schwach. Also wenn ich den englischen Rasen habe und den sehe ich in Neuenhagen mehr, als Schottergärten, dann haben die Insekten auch ja nichts zu essen. Also wir haben doch eine Reihe Probleme von Versiegelung. Alleine die ganzen Grundstücke, wo Bauruinen draufstehen seit Jahrzehnten, die sind auch versiegelt, da passiert nichts. Jetzt haben wir so ein Modethema, wie diese Schottergrundstücke, die ich in Neuenhagen so gut wie gar nicht finde. Und da muss man so ein populistisches Zeug jetzt einbringen und sagen, Bürger, wie ihr euren Vorgarten zu gestalten habt, das entscheidet ihr nicht selber. Das entscheidet jetzt die Mehrheit der Gemeindevertretung. Also schönen Dank mit mir nicht.
Herr Wulke, bitte.
Ja, vielen Dank. Und Herr Hitzkes, dann darf ich Sie ja gleich korrigieren. Das entscheidet tatsächlich auch nicht die Gemeindevertretung Neuenhagen. Das entscheidet aktuell das Landesrecht. Und das sieht in der aktuellen Form vor, dass nicht bebaute Teile des Grundstückes zu begrünen sind. Und genau das ist letztendlich die Essenz unseres Antrages, dass wir hier das umsetzen wollen, auf Kommunalrecht runterbrechen wollen und letztendlich da auch ein, ja, auf der einen Seite natürlich einen Anreiz schaffen und auf der anderen Seite natürlich auch sagen, wer sich da wirklich absolut nicht dran hält. Und es gibt leider die Gärten, die komplett verschottert, verbetoniert und sonst was werden, dass die tatsächlich auch mit einer ordnungsrechtlichen Maßnahme belegt werden können. Und auch die Aussage, dass es das fast gar nicht in Neuenhagen gibt, ist von der Seite falsch, dass es das A immer wieder zu finden gibt und B im Gruscheweg sogar eine ganze Straßenzeile von dem Bauherrn selbst so angelegt wurde. Und das war für uns letztendlich so der ausschlaggebende Punkt, wo wir gesagt haben, das ist doch ein Punkt jetzt, wo wir sagen, da wird das Landesrecht wirklich massiv gebrochen. Und das wollen wir hier an der Stelle wenigstens ahnden können. Und ja, von daher finde ich ja jetzt hier ihre Anmaßungen, und ich denke, so kann man das durchaus nennen, uns hier irgendwie in die populistische Richtung und wir wollen hier den Leuten über den Gartenzaun schauen. Das ist definitiv nicht unser Ansinnen. Wir haben hier eine rechtliche Grundlage und ich gebe Ihnen völlig recht, dass auch englischer Rasen und auch Thuja-Hecken scheiße sind. Aber irgendwo müssen wir anfangen, irgendwo müssen wir aufhören. Und im Moment würden wir gerne mit den Schottergärten anfangen, würden mit den versiegelnden Flächen anfangen. Die sind nun mal am schädlichsten, wenn wir hier schon ein Treppchen aufbauen wollten. Da ist eben ein Rasen und da ist auch eine Thuja-Hecke immer noch ein bisschen besser, auch wenn nicht toll. Und wie Sie richtig gesagt haben und auch Frau Fritsch nickt, da müssen wir, denke ich, weitermachen. Und ich hoffe, dass wir da auch in Zukunft noch weiter diskutieren werden und schauen können, wie man da vielleicht auch den Bürgerinnen und Bürgern Anreize geben kann, dass wir hier das Thema Gartenstadt solide umsetzen.
Vielen Dank, Herr Wulke. Jetzt würde ich ganz kurz was dazu sagen. Ja, ich sage mal ganz klar, das ist kein Modethema. Das ist ein Thema, was sich immer mehr in den Vordergrund schiebt, weil wir eine Erwärmung der Umgebung haben, besonders an so heißen Tagen wie der jetzigen Zeit. Es ist auch so, dass wir mit diesen Schottergärten, wenn wir die Argumente, die jetzt alle gekommen sind, die gelten nur in den ersten 2 Jahren. Im dritten Jahr wächst da nämlich was durch. Und was macht dann derjenige, der sich den Schottergarten angelegt hat? Der holt die chemische Keule raus, weil er dem nämlich nicht Herr wird, wenn da zwischendurch doch irgendwas wächst. Das heißt, so Schottergärten sind, auch wenn sie von den Baumärkten gerne mal angeboten worden sind, eigentlich ein umweltpolitischer Frevel. Und ich glaube, da haben wir alles recht, dass wir das unterbinden. Aber ich stimme Ihnen an einem Punkt zu. Wir können nicht immer nur mit Verboten arbeiten. Ich bin gestern noch mal eine Runde durch den Ort gegangen und habe festgestellt, wo überall die Wassersprenger gelaufen sind. Und wir haben es tatsächlich so, dass wir so ein bisschen diesen englischen Rasen zu unserer Idealgestaltung im Garten haben. Und das ist eigentlich aus meiner Sicht, und da stimme ich Ihnen vollkommen recht zu, Frau Fritschschnick, ist absolut falsch. Mein Garten habe ich dieses Jahr noch gar nicht bewässert, der ist komplett versteppt. Da ist nichts mehr da. Aber ich hätte dort einen Trockenrasen anlegen können. Da würden jetzt wunderschöne, bunte Blumen sein und ich müsste dort kein Regenwasser oder auch kein Gartenwasser verbrauchen. Ich glaube, dass wir das in irgendeiner Broschüre irgendwie im nächsten Obua mal anstoßen sollten, dass die Leute mitgenommen werden, dass ihnen erklärt wird, Leute, Rasen zu pflanzen, um ihn zu bewässern, macht Arbeit und zwar richtig viel Arbeit. Macht es euch leicht, macht einen Trockenrasen draus, macht es schön, macht es bunt, macht es für die Bienen und für die Insekten dort attraktiv. Und vielleicht können wir auch den einen oder anderen, der das macht, in irgendeiner Art und Weise unterstützen. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn der Garten vorbereitet ist, dass der Bauhof kommt, einfach nur den Samen verstreut, weil das kann ja auch nicht jeder Samen genommen werden. Man braucht eine gute Mischung. Also, dass man irgendwie in der Beziehung die Leute dazu bringt, dass sie davon überzeugt sind, in ihrem Garten bunte Blumen zu haben und nicht nur einen grünen Einheitsbrei. Bei manchen sieht es aus, als ob es betongrün angestrichen ist. Das ist doch auch irgendwo nicht mehr schön und auch nicht mehr zeitgemäß. Das war mal Mode. Also insofern, ich glaube schon, dass wir diese Schottergärten, die müssen wir angehen, weil sie uns in 3-4 Jahren dann nochmal richtig auf die Füße fallen, wenn sie dann anfangen und mit von Grünpflanzen durchbrochen werden. Und alles andere muss aber jetzt auch zeitnah passieren, aber das liegt an uns und das werden wir nach den Ferien angehen. Also ich gehe davon aus, dass wir hier eine breite Mehrheit auch über die Fraktionsgrenzen hinweg hinkriegen, dass es einen Umbau sowohl in den Gärten als auch bei den Bäumen im Neuen Hagen geben wird. Vielen Dank. So, Herr Dr. Kretschmer, bitte.
Ja, danke. Diese Idee, dass wir dazu mehr Aufklärungsarbeit machen sollten und auch eine Broschüre erstellen als Empfehlung, was man idealerweise im Garten machen kann mit Pflanzen, die wesentlich weniger sensibel sind, als man normalerweise hat. Das machen wir gerne. Aber an Herrn Hiskis muss ich doch noch mal sagen, also Sie enttäuschen mich ja heute auf ganzer Linie, die ganze SPD, weil Sie als SPD treten hier an und meinen, etwas für die Bürger zu tun. Sie meinen es. Aber in Wirklichkeit, Sie haben mich überhaupt nicht richtig verstanden. Ich habe nicht gesagt, wir wollen einen Garten für Insekten haben. Das wäre zwar auch schön. Wir haben nur gesagt, die Flächen sollen grün sein. Und wegen mir auch Einheitsgrün. Ist immer noch besser als Schotter. Weil es geht in erster Linie darum, das hatte ich vorhin gesagt, grüne Flächen erhitzen sich weniger und das macht sehr viel aus. Und wenn Sie große Flächen im Ort haben, die eben verschottert sind oder mit Beton oder Platten belegt sind, das ist wie in Berlin, dann haben wir 2, 3, 4 Grad mehr im Ort. Und dann geht es den Bürgern schlechter, vor allem den Älteren. Da sollten Sie auch mal bitte drüber nachdenken und nicht einfach so pauschal hier so tun, als ob Sie für die Bürger sind. Entschuldigung, danke.
Jetzt noch Herr Winkler, Herr Purmann und ich schaue in die Runde. Wenn es keine weitere Wortmeldung gibt, würde ich die Rednerliste an der Stelle schließen. Und dann hat Herr Winkler das Wort.
Ja, ich will mich auch ganz kurz fassen. Ich finde das erstmal richtig, dass wir Probleme ansprechen mit den Schottergarten. Ich finde den auch nicht schön. Also ich finde, nochmal, ich finde Schottergarten natürlich auch nicht schön. Und ich finde es gut, dass wir das Problem aufgreifen. Ich sehe bloß eins und meine Bitte vielleicht, wenn die Satzung geschrieben ist, dürfen wir nicht, wie gleich im zweiten Satz geschrieben wird, mit Ordnungswidrigkeiten und gleich mit der großen Keule drohen. Also mein Schritt wäre erstmal versuchen, den Leuten das klarzumachen, Aufklärung zu machen und erst dann, wenn es wirklich nicht mehr geht, dann könnte man diesen Schritt vielleicht gehen. Also meine Bitte ist, in der Satzung zu überlegen, nicht sofort mit der Keule Gericht und Strafe und weiß ich zu kommen, sondern mehr die Aufklärung in den Vordergrund zu schieben.
Vielen Dank, Herr Purmann, dann Herr Schanke und dann würde ich zur Abstimmung schreiten.
Ja, also ich kann mich den Herrn Winkler eigentlich nur anschließen. Ich finde das absurd. Jetzt noch weiter, die Eigentümer zum Maßregeln mit ich sage jetzt mal Ordnungswidrigkeiten zu überbügeln. Das sind ja wieder Anzeigen, die auf die Leute zukommen. Wenn jetzt Leute schon einen Schottergarten haben,
bei mir um die Ecke hat jemand sowas. Gemäß Landesrecht, ja, hat er das begrünt, nämlich er hat drei so eine Kunstbäume, also nicht aus Kunst, sondern die hat die schönen, sind echte Bäume, aber schön verziert, und der Rest ist geschottert. Ja, ist begrünt, hat dem Landesrecht also Schuld getan, das sieht so schlecht gar nicht aus. Mein Ding ist es nicht, ich bin auch so mehr so Naturwiese, aber das ist jetzt was anderes, weil ich einfach zu faul bin eigentlich. Nichtsdestotrotz, ich finde, dieser Satz muss unbedingt raus. Also ich finde nicht, dass man jetzt nochmal eine Unsicherheitsanzeige den Leuten überbügelt, sondern ich bin genauso dafür wie Herr Winkler, nehmt die Leute an die Hand, zeigt denen, hey, so kann man es machen und so ist es vielleicht auch richtiger für die Zukunft. Ja, wenn man nämlich denkt, dann müssen wir überall anfangen. Dann fange ich an, dann sagt der, na wo, ich habe hier Schotter. Drei Schottersteine oder wie vier, fünf Schottersteine? Wo, wann fängt denn hier ein Schottergarten an? Also das ist mir zu dünne hier. Dankeschön.
Also ich würde an der Stelle, weil es ist ja noch ein Auftrag, eine solche Satzung zu entwickeln. Ich weiß jetzt nicht, ob jetzt schon ein Änderungsantrag damit gemeint ist, aber es macht vielleicht Sinn, das dann zu besprechen, wenn wir über die Satzung direkt reden, die von der Gemeinde ausgearbeitet wird und die auch von Maßnahmen vom OBOA aus begleitet werden, die auch die Hand reichen. Also Zuckerbrot und Peitsche und nicht nur Peitsche. Das würde ich jetzt, habe ich auch so verstanden, das ist kein Änderungsantrag. Okay, gut, Herr Schahnke, bitte.
Ja, daran schließe ich mich an. Ich wollte eigentlich auch nur darum bitten, jetzt einfach mal abzuwarten, welchen Vorschlag die Verwaltung erarbeitet. Auch danke an die Fraktion Bündnis 90 Grüne, dass Sie uns also hier das Vertrauen sozusagen gegeben haben, dass wir erstmal als Verwaltung, die Verwaltung darf jetzt hier mit dem Vorschlag kommen und dann sollte man sich hier unterhalten und diskutieren und dann können Sie die auch kontrovers diskutieren. Ich denke auch eher, ähnlich wie Herr Winkler das eben gesagt hat, dass das nicht zielführend ist, jetzt hier die Bürger zu drangsalieren. Denn tatsächlich, und da teile ich auch nicht die Auffassung vom Landkreis, dass er da nicht zuständig ist. Natürlich ist der Landkreis dafür zuständig. Der möchte sich nicht die Finger schmutzig machen und dann dürfen die Mitarbeiter der Verwaltung in Neuenhagen sich hier sicherlich keine netten Worte anhören, wenn sie da mit entsprechenden Knöllchen und Bußgeldbescheiden hier im Ort operieren. Also versuchen wir das im Rahmen zu lassen. Machen wir erstmal eine Diskussion. Wir werden dann in geraumer Zeit, sage ich mal, einen Entwurf einer solchen Satzung vorlegen.
So, voll damit einverstanden. Auch wir sehen so, dass hier Aufklärungsarbeit an erster Stelle steht und nicht Ordnungswidrigkeiten. Ganz klar.
Okay, das war das Schlusswort. Dann kommen wir jetzt zur Abstimmung. Ich würde darum bitten, es ist ein wichtiges Thema und es ist die einzige Möglichkeit, dass hier tatsächlich im Ort alle, die auch jetzt am Stream sitzen, die Diskussion mitbekommen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass das von Anfang an transparent gemacht wird. Geben wir doch, und wir haben heute nicht so viel dieser Diskussion, den entsprechenden Raum, also bitte von Unmutsbekundungen in dieser Form, dass es so lange dauert, dann doch abzusehen. Ich lese den Beschlussvorschlag noch einmal vor. Die Gemeindevertretung beschließt. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Neuenhagen bei Berlin beauftragt den Bürgermeister mit der Erarbeitung einer Satzung zur Regelung von Schottergärten. Diese Satzung soll beinhalten. Erstens, Schottergärten sind unzulässig. Zweitens, Zuwiderhandlungen der Satzung stellen eine Ordnungswidrigkeit dar und können mit einem Bußgeld geahndet werden. Und drittens, die Satzung soll bis zum Inkrafttreten der in Aufstellung befindlichen Satzung für die Innenentwicklung befristet sein. Wer für diesen Beschlussvorschlag ist, den bitte ich um sein Handzeichen. Gegenprobe. Wer ist dagegen? Zwei Nein-Stimmen. Und wer enthält sich? 1, 2, 3, 4. Passt nicht. Dann nochmal, wer ist dafür? Ach, Anton war dafür. Alles klar, da haben wir das Problem gefunden. Also nicht das Problem, sondern den Grund des Zielfehlers. 18 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen und 4 Enthaltungen. Damit ist diese Beschlussvorlage mehrheitlich angenommen. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 10, die energetische Erfassung der gemeindeeigenen Liegenschaften und Errichtung von Energieerzeugungsanlagen auf deren Dächern. Der Beschlussvorschlag lautet: Die Gemeindevertretung beschließt, der Bürgermeister wird beauftragt, eine Liste aller gemeindeeigenen Gebäude zu erstellen, aus denen sich das Baujahr, der Primärenergiebedarf, die zuletzt 3 Jahre rückwirkend jährlich aufzuwendenden Heizkosten, die Art der Heizung und die Möglichkeiten einer energetischen Sanierung ergeben. Und zweitens, für alle gemeindeeigenen Gebäude die Installation von Anlagen zur Nutzung von erneuerbaren Energien auf deren Dächern zu prüfen. Das ist ein Vorschlag der Fraktion Die Parteilosen. Ich schaue mal in die Runde, ob das jemand vorstellen möchte. Frau Schulz, bitte.
Ja, es geht im Wesentlichen darum, Ziel unserer Fraktion war gewesen, hier nochmal ein Signal zu setzen. Wir gehen mit Sicherheit davon aus, dass in der Verwaltung dazu schon wesentliche Arbeiten vorliegen, insbesondere im Fachbereich Gebäudemanagement, dass dort die Erfassung der Energieverbräuche der Gebäude doch schon im Wesentlichen vorhanden sind. Aber wir wollten jetzt hier noch mal ein wesentliches Signal in Bezug auf Energiewende und der Möglichkeit der Prüfung weiterer Energieerzeugungsanlagen auf Dächern hier vortragen und auch beschließen lassen, damit auch eine Außenwirkung auf die Gemeinde zu sehen ist, dass die Gemeinde bemüht ist, ihre kommunalen Liegenschaften diesbezüglich zu erneuern.
Vielen Dank. Frau Dr. Zingeler, bitte.
Ja, ich freue mich, dass auch die Parteilosen endlich begriffen haben oder beziehungsweise auch endlich den Sinn dieser Aktion oder der Abfrage der Energieverbrauchskennzahlen erkannt haben. Das habe ich vor 5 Jahren schon das erste Mal gemacht. Es gibt halt, und ich glaube auch, die Verwaltung hat sich noch nie über so einen Beschluss gefreut, mehr über einen Beschluss gefreut, weil ja letztendlich schon alles vorliegt. Schon vor 5 Jahren hat Herr Hübner, glaube ich, mal im Bauausschuss letztendlich den Energiebericht vorgestellt, hat die Kennzahlen gezeigt. Also ich glaube, dem kann man locker zustimmen. Es liegt alles vor. Punkt 1 zumindest. Bei Punkt 2 bin ich mir nicht ganz sicher. Also insofern finde ich das sehr sinnvoll. Und ich denke mal, dass dann im Bauausschuss sicherlich der Energiebericht dann nochmal intensiv diskutiert werden würde. Ich freue mich darüber, weil beim letzten Mal hat sich kein Mensch dafür interessiert. Danke.
Vielen Dank. Herr Pohlmann, bitte.
Ja, also ich begrüße das auch sehr. Hätte mir allerdings gewünscht, dass da noch das Wort, dass die Energetik gespeichert wird. Also fehlen mir die Speicher für die erzeugte Elektrik. Ansonsten finde ich das total klasse.
Da kann ich kurz was dazu sagen. Speicherung, wir sind davon ausgegangen, dass die Gebäude tatsächlich immer tagsüber genutzt werden und in der Nacht eigentlich die gespeicherte Energie gar nicht abrufen können. Das heißt, die Frage ist tatsächlich, ob es Sinn macht, die Sachen für die Nacht zu speichern. Aber gar keine Frage, das kann natürlich auch für Pufferungen ganz interessant sein. Wir werden wahrscheinlich sehr mit sehr vielen dezentralen Lösungen demnächst arbeiten müssen, weil einen zentralen Energiespeicher haben wir in ganz Brandenburg nicht. Insofern, aber ich gehe davon aus, dass die Gemeinde das mit in die Idee mit einfließen lässt, wenn dann so Abfragen gemacht werden. Insofern weiß ich nicht, ob man das jetzt übernehmen muss, aber Herr Bürgermeister, würden Sie es einfach so?
Ich sag das so zu, wie ich das auch schon, glaube ich, im Ausschuss, wie wir das, Herr Knospe auch, wie er es gesagt hatte. Wir werden eine umfassende Prüfung durchführen, wo es sinnvoll ist, welche Anlagen mit welchen Begleitanlagen zu installieren und vor allen Dingen, und das ist das Wichtigste, die Kosten ermitteln. Denn das darf man nicht unterschätzen, das ist eine erhebliche Investition, wenn man sich hier alle kommunalen Gebäude vorstellt, die wir erstmal auch finanzieren müssen. Das wird das Problem sein. Nicht, dass wir uns ja einig sind, dass wir die ganzen Anlagen aufstellen wollen, sondern die Finanzierung wird das Problem.
Vielen Dank. Gibt es weitere Wortmeldungen? Ich stelle fest, keine. Dann schreiten wir direkt zur Abstimmung. Ich habe diesen Beschlussvorschlag vor 2 Minuten vorgelesen. Ich glaube, wir können uns alle daran erinnern. Wer für diesen Beschlussvorschlag ist, den bitte ich um sein Handzeichen. Das ist tatsächlich einstimmig. Gegenprobe. Enthaltung. Damit haben wir 24 Ja-Stimmen, keine Gegenstimme und keine Enthaltung. Kommen wir zum Tagesordnungspunkt 11. Die Errichtung einer Ladeinfrastruktur. Der Beschlussvorschlag lautet, die Gemeindevertretung beschließt, der Bürgermeister wird beauftragt, mit geeigneten Anbietern Verhandlungen über die Errichtung eines Ladeparks im Gewerbegebiet sowie von Schnellladeeinrichtungen für Pkw und Zweiräder an dafür geeigneten Orten zu führen und entsprechende Verträge auszuhandeln. Ich schaue mal kurz in die Runde. Frau Schulz, bitte.
Ja, das ist auch ein Antrag unserer Fraktion, der Parteilosen. Und wir haben uns darüber Gedanken gemacht und insbesondere Herr Obenauf, da er schon Elektroauto fährt, dass es von der Infrastruktur hier in Neuenhagen bei weitem noch nicht ausreicht, was an Ladestationen vorhanden ist. Derzeit haben wir 2 öffentliche Ladepunkte am Bahnhof, die eine geringe Leistung haben. Und wenn man intensiv durch den Ort fährt oder läuft und an der Schranke steht, sieht man auch schon die Vielzahl der Elektroautos. Das heißt, in den letzten Monaten haben sich sehr viele ein Elektroauto zugelegt und die haben vielfach Ladestationen auf dem eigenen Grundstück. Aber es geht auch darum, bei größeren Objekten, Mietobjekten, den Mietern die Möglichkeit zu geben und auch den Menschen, die in Betrieben arbeiten, die Möglichkeit zu geben oder in der Nähe des Gewerbegebietes arbeiten oder im Gewerbegebiet öffentliche Ladepunkte zu nutzen. Und aus diesem Grund bitten wir Sie zuzustimmen, dass der Bürgermeister beauftragt wird, weitere geeignete Standorte dafür zu suchen. Vorschläge sind im Sachteil benannt und entsprechende Verträge mit den am Markt agierenden Anbietern auszuhandeln.
Vielen Dank. Ich schaue in die Runde. Frau Zink-Ehlert und Herr Hitzkes, bitte.
Ja, also von Grund auf natürlich ein sinnvoller Antrag. Ich würde hier schon mal einen Änderungsantrag ankündigen, und zwar in der Richtung, mit geeigneten Anbietern Verhandlungen zu führen, finde ich den Schritt zu früh, sondern es muss halt eher mal erstmal eine kleine Konzeption her. Es gibt das Energiebüro in Strausberg, die genau für solche Sachen letztendlich zur Verfügung stehen. Die machen in dieser Hinsicht Beratungen, werden auch von der Kreisumlage bezahlt. Also insofern zahlen wir die auch direkt. Insofern wäre es auch sinnvoll, die zu nutzen, um letztendlich sich über geeignete Standorte von denen beraten zu lassen hinsichtlich geeigneten Anbietern möglicherweise. Weil ich befürchte halt, wenn man direkt mit den Anbietern spricht, dass man dann zu stark in eine Richtung gedrängt wird. Und zum anderen haben die Anbieter natürlich das Interesse, möglichst viele Ladesäulen zu installieren. Also ich würde noch diese Stufe davor setzen. Und wie gesagt, das Energiebüro steht dafür zur Verfügung. Man müsste nur einen Termin machen. Der Herr Hofmeister käme vorbei und würde sozusagen diese Beratung durchführen. Kostenlos. Durch die Kreisumlage finanziert. Also ich würde dementsprechend einen Änderungsantrag dann später stellen wollen, wenn die Diskussion beendet.
Ich kann mir vorstellen, dass wir den sogar auch übernehmen. Herr Hitzkes, bitte.
Also ich bin absolut dafür, dass wir etwas unternehmen, um die Infrastruktur für Elektromobilität im Ort zu verbessern. Von daher teile ich die Intention dieses Antrags. Wir haben jetzt ein Problem. Wir haben den Antrag beraten im Wirtschafts- und Verwaltungsausschuss. Und es gab so viel Kritik. Und selbst der Bürgermeister sagt, also dem Antrag kann er nicht zustimmen, seiner eigenen Fraktion, dass sie den Antrag zurückgezogen haben. Wir konnten den dann nicht weiter beraten und keine Änderungen mehr vorschlagen, weil es dann ja überraschend war, dass der zurückgezogene Antrag jetzt wieder auftaucht. Deswegen wäre eine Möglichkeit, man gibt ihn nochmal in die Ausschüsse, dass man das machen kann. Warum? Also wenn wir alle dafür sind, dass die Infrastruktur für die Elektromobilität verbessert wird, können wir ihn auch annehmen. Ja, aber so wie es hier formuliert ist, mit dem Schwerpunkt auf dem Gewerbegebiet, das ist auch gar nicht ausdiskutiert, ob das sinnvoll ist. Dann sollten wir doch den Antrag erstmal vernünftig formulieren, wo das sinnvoll ist, dass Ladekapazität geschaffen wird. Vielleicht ist es ja am S-Bahnhof an einem großen Parkplatz viel sinnvoller als im Gewerbegebiet, weil da kann ja keiner hinlaufen, sein Auto aufladen. Und daraus einen vernünftigen Antrag machen, als jetzt hier so einen Schnellschuss, dann auch noch mit ein paar Gegenstimmen, obwohl jeder eigentlich diese Verbesserung möchte.
Also einen Schnellschuss sehe ich da jetzt nicht. Auch dass er zurückgezogen wurde, er wurde ja beraten. Aber mir gefällt so ein bisschen die Intention von Ihnen, Frau Dr. Zink-Ehler, dass wir das vielleicht statt mit geeigneten Anbietern, sondern das mit diesem, wie hieß das, Energiebüro? Energiebüro Strausberg, nicht Verhandlungen, sondern Gespräche über die Errichtung eines Ladeparks zu führen und das entsprechende Verträge auszahlen wegzulassen. Weil ich glaube, über mehr müssen wir gar nicht weiter reden. Also unser Ziel ist es, und deswegen Herr Winkler und dann Herr Wulke, trotzdem noch eine Wortmeldung aus der hinteren Reihe? Nein. Okay. Also der Grund ist ja der, wir sind uns einig, dass die Infrastruktur für E-Mobilität in Neuenhagen praktisch nicht existent ist. Das sind wir uns, ich glaube, das haben wir alle festgestellt. Und die Anzahl der Fahrzeuge, die mit einem E enden, die steigt jeden Tag. Und das kann man tatsächlich wörtlich nehmen. Während vor kurzem die es genutzt haben, noch Exoten waren, kommt man mit dem Grüßen gar nicht mehr hinterher, was man früher mal gemacht hat, wie auf dem Moped. Also insofern, es ist Bedarf da, nicht nur von Leuten, die hier wohnen, nicht nur von Menschen, die es gerne machen möchten, aber die in Mehrfamilienhäusern oder in Mietswohnungen wohnen, die keine Möglichkeit haben, ihre Fahrzeuge zu laden, sondern auch von Gästen, von Geschäftsreisenden. Also insofern sehe ich jetzt, wenn wir diesen Antrag etwas ändern, gar keinen Sinn mehr, jetzt nochmal über die Frage zu debattieren. Es sei denn, Sie sagen jetzt was anderes, Herr Hitzkes. Also wenn wir das jetzt so machen, ich würde jetzt mal einen Vorschlag machen. Der Bürgermeister wird beauftragt mit dem Energiebüro Strausberg, Gespräche über die Errichtung eines Ladeparks im Gewerbegebiet. Das ist ja offen, ist ja damit nicht klar, ob das wirklich kommen muss. Der Hintergrund ist der, dass wir im Gewerbegebiet eine relative Nähe zur Autobahn haben und dort auch das Umspannwerk vor der Nase haben. Also das ist jetzt tatsächlich schon ein bisschen mehr als nur eine fixe Idee. Ob das am Ende was wird, ob die sagen, das ist denen nah genug an der Autobahn, das sagen dann alle unterschiedlich auch. Also wir hatten jemanden im Bauausschuss von der Firma Green Charge, der sagte, denen ist es zu weit. Es gibt aber tatsächlich einige Anbieter, die sagen, 2 Kilometer sind zumutbar und das ist innerhalb des Rahmens. Ich lebe und sterbe nicht damit. Wenn wir das jetzt nur zur Beratung reingeben und am Ende nichts mehr rauskommt und die sagen, lasst es bleiben, ist das doch okay. Okay. Okay, also.
Genau, also die Frage kann doch das Büro bestens beantworten. Ja. Da müssen wir doch etwas nicht reinschreiben.
Antrag auf Geschäftsordnung hinten. Okay, also Vorschlag, Frau Zink-Ehler, Sie nicken, wenn ich das richtig gemacht habe, dann würde ich das auch direkt für die Antragsteller übernehmen. Der Bürgermeister wird beauftragt mit dem Energiebüro MOL Gespräche über mit dem Ziel der Errichtung eines Ladeparks von Ladesäulen für Pkw und Zweiräder an dafür geeigneten Orten zu führen. Punkt. Okay, gut. Gut, dann haben wir jetzt noch 2 Wortmeldungen, Herr Winkler und Herr Wulke danach.
Ja, eigentlich nochmal zu dem Antrag hier. Ich finde den Änderungsantrag besser als das, was jetzt hier steht. Weil mit Verträge gleich machen, finde ich nicht so gut. 2 Sachen wollte ich nochmal hinweisen. Das, was im Bauausschuss von dem Fachmann gesagt wurde, dass er sagt, alles, was über 500 Meter von der Autobahn entfernt ist, lohnt sich nicht für ihn. Dann ein zweiten, was er als Hinweis gegeben hat, er als seine Firma würde nur bauen, wenn er mindestens 6 Ladesäulen auf einem Platz kriegt, weil die Vorbereitung einer Ladesäule ist genauso teuer und genauso aufwendig, wie wenn er 6 stellt. Aber 6 gibt natürlich viel mehr Gewinn für diese Firma. So, und dann noch ein Punkt. Ich kann mich erinnern, dass wir einmal einen Beschluss gefasst haben, dass der Bürgermeister beauftragt ist, den Zukunft oder den frei werdenden Aldi-Stützpunkt zu untersuchen, ob wir den eventuell für Jugendarbeit nutzen können. Das war ein Antrag der SPD, der, so wie ich weiß, ist damals auch beschlossen worden. Deswegen finde ich das nicht richtig, dass jetzt plötzlich eine andere Sache kommt, mit dem Aldi-Stützpunkt diese Ladesäulen aufzustellen. Da würde ich doch vorher sagen, prüfen wir doch erstmal realisieren wir den Beschluss, was wir schon mal gefasst haben. Und dann können wir über den neuen Standort reden. Also das wären meine 3 Punkte. 6 Ladesäulen auf einmal, zu weit entfernt und den ehemaligen Beschluss, den wir gefasst haben, erstmal zu realisieren.
Gut, Punkt 1, 6 Ladesäulen, das wird das Ergebnis der Beratung sein, gehe ich mal von aus. Die werden uns sagen, ob es Sinn ergibt. Und natürlich macht es keinen Sinn, nur 2 Ladesäulen zu machen. Wenn die belegt sind, fährt die keiner mehr an. Zweitens, die Frage nach dem 500 Metern beantwortet jeder anders. Ich glaube, das brauchen wir hier gar nicht zu beantworten. Und die dritte Frage war, ja, okay. Und drittens, Aldi-Standort ist ja im Beschlusstext, der jetzt natürlich sich teilweise überholt hat, aber ist ja nur ein Beispiel. Aber danke für den Hinweis, wollte es jetzt nur kurz nochmal erwähnt haben. So, dann war es. Herr Buhlke, bitte noch.
Genau, ich würde auch ganz kurz nur abschließend was sagen, dass wir den Antrag ja schon im Ausschuss behandelt haben. Und da war ja letztendlich genau die Problematik, dass es eben schwierig ist mit der Formulierung, dass wir hier eben drin haben mit der Verhandlung mit den Anbietern. Deswegen finde ich das gut, wenn wir das jetzt tatsächlich auch so beschließen oder zumindest abstimmen, auch mit unserer Änderung. Und ich persönlich finde das ein super Antrag. Fände es auch wichtig, wenn wir da jetzt also schnell uns der Energieberatung unterziehen und dann möglichst bald schauen, wie wir da möglichst was umsetzen können. Weil ich glaube, hier war schon Konsens, dass da aktuell die Infrastruktur sehr mau ist in Neuenhagen.
Ich stelle fest, keine. Dann kommen wir. Irgendjemand? Ist das... Wir haben hier ein Übersteuern? Okay. Dann kommen wir zur Beschlussfassung. Ich lese den Antrag noch einmal vor. Ich versuche ihn so hinzubekommen, wie wir ihn gerade besprochen haben. Ich habe leider nicht mitgeschrieben, aber ich denke, das wird gehen. Der Bürgermeister wird beauftragt, mit dem Energiebüro MOL Gespräche über die Beratungen über die Errichtung von Ladeeinrichtungen für Pkw und Zweiräder an dafür geeignten Orten zu führen. Allseitiges Nicken. Okay, wer ist für diesen Antrag? Den bitte ich um sein Handzeichen. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Dann haben wir einstimmige Zustimmung, 21 Ja, keine Nein-Stimme, 3 Enthaltungen. Damit schließe ich den Tagesordnungspunkt 11 ab und wir kommen zum Tagesordnungspunkt 12, der da lautet Perspektiven des Seniorenwohnens in Neuenhagen bei Berlin. Das ist eine Vorlage der Verwaltung, die Vorlage 048/2022. Ich schaue mal zum Bürgermeister.
Das ist eine Mitteilungsvorlage, wie die darauffolgende auch, und die werden grundsätzlich in der Sitzung der Gemeindevertretung nicht beraten. Also wir sagen da jetzt nichts, nehmen die zur Kenntnis.
Beraten nicht, aber ich dachte, man stellt sie vielleicht noch mal kurz vor. Wollen Sie dazu noch was sagen? Nein. Okay, gut. Ich schaue in die Runde, ob jemand einen Antrag zur Beratung stellt. Stelle fest, keiner. Damit ist diese Vorlage zur Kenntnis genommen. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 13. Das ist Status Investitionsmaßnahme Schulcampus Gruscheweg in Neuenhagen. Das ist die Vorlage 050 aus 2022. Noch einmal der Blick. Gibt es noch Erläuterungsbedarf von der Verwaltung? Keinen. Gibt es in unseren Reihen den Wunsch, dies beraten zu wollen? Stelle fest, nicht. Damit ist auch diese Tagesordnung oder diese Beschlussvorlage bzw. Mitteilungsvorlage zur Kenntnis genommen. Kommen wir zum Tagesordnungspunkt 14. Das ist die Entwurfsplanung und Kostenberechnung Jugendhaus Ziegelstraße 7. Das ist die Vorlage 046 aus 2022. Die Beschlussvorlage oder der Beschlussvorschlag lautet, die Gemeindevertretung beschließt, die Umnutzung der Wohngebäude in der Ziegelstraße 7 in eine Jugendfreizeiteinrichtung und die Sanierung des Gebäudes gemäß der Entwurfsplanung vom Planungsbüro Ingenieurbüro Jörg Kelling mit Stand vom 14. März 2022. Das ist eine Vorlage der Verwaltung. Ich bitte kurz um Erläuterung.
Hierzu würde ich Herrn Knospe bitten, die Vorlage noch näher zu erläutern, möchte aber voranstellen, dass ich mich freue, dass wir jetzt endlich diesen Status erreicht haben, dass wir hier eine Entwurfsplanung beschließen, die auch in den Ausschüssen große Zustimmung gefunden hat. Und wenn jetzt diese Beschlussfassung heute erfolgt, dann würden wir entsprechend auch zügig in die Umsetzung gehen. Die Jugendlichen warten bereits auf diese Umsetzung. Möchte aber auch meinem Verständnis nochmal Ausdruck geben, dass ich davon ausgehe, dass das jetzt die Entscheidung der Gemeindevertretung ist, wo wir das zweite Jugendhaus in Neuenhagen errichten. Für mich war immer so das Verständnis, dass also die Entscheidung für die Ziegelstraße auch beinhaltet, dass wir am Aldi nicht noch einen dritten Jugendclub errichten. Das war mein Verständnis und ich werde die entsprechende Entscheidung dann nochmal im Herbst herbeiführen. Aber für mich ist es klar gewesen, dass wir mit der Entscheidung für die Ziegelstraße auf Wunsch, wir haben ja auch die Jugendlichen damals gefragt, was deren Wunsch ist. Deren Wunsch war, möglichst in Bahnhofnähe, möglichst zentral eine Jugendeinrichtung zu haben und nicht so weit außerhalb des Ortes. Ich möchte die Diskussion jetzt nicht führen. Ich möchte nur daran erinnern, wir hatten die Diskussion im Ausschuss. Ich möchte darauf hinweisen, ich habe das um die Diskussion jetzt hier nicht zu umfangreich werden zu lassen, darauf verzichtet, hier noch eine entsprechende Gegenvorlage zu stellen. Werde das nochmal, wir führen die Diskussion dann im Herbst. So, ich bitte Herrn Knospe, bloß nochmal, oder haben wir eigentlich in den Ausschüssen diskutiert, wenn noch Fragen sind, steht Herr Knospe zur Verfügung. Nee, wir haben gerade gesagt, Herr Knospe steht für Fragen zur Verfügung. Der hat jetzt nichts weiter hinzuzufügen, oder? Okay.
Gut, gibt es Redebedarf? Herr Fröhlich, bitte, dann Herr Winkler.
Ja, wir stimmen natürlich der Vorlage zu, obwohl ich muss das nochmal wiederholen, was ich im Ausschuss gesagt habe. Ich finde es natürlich schade, dass man eben bei dieser ganzen Planung und beim Ausführungsprozess jetzt eben nicht auf Nachhaltigkeit geachtet hat. Das ist so ein Ansatz gerade. Ich meine, es ist zwar löblich, dass man ein altes Gebäude saniert, aber ich finde, in der heutigen Zeit muss man eben an Ressourcen denken, an Klimawandel und sich das mal durchdenken, wenn man so ein Gebäude saniert. Das ist einfach so einfach. Man kann planen, dass man eben Farbe nimmt, die praktisch sich nicht auswaschen lässt und dann ins Grundwasser geht. Man kann Materialien aus der Region nehmen. Man kann diese drei Säulen eben Ökologie mit Sozialen verbinden. Also es gibt da schon viele Ansatzpunkte, die wir hätte machen können. Und ich bedauere wirklich sehr, dass da überhaupt kein Ansatz dabei ist. Und das ist nicht das erste Mal. Ich habe mit Dr. Kretschmer, dass man eben wirklich dann denken muss, der Umwelt geht es immer schlechter. Und wir in der Gemeinde, wenn wir schon eine Gelegenheit haben, und das auch noch mit Jugendlichen zu machen, nehmen diese Chance einfach nicht wahr. Das ist nicht in Ordnung.
Herr Winkler, bitte.
Ja, ich finde es erstmal gut, dass wir heute zu einer Entscheidung kommen. Und ich glaube auch, dass viele dazu stimmen. Eine Bitte hätte ich vielleicht, weil mir das Problem sehr am Herzen liegt. An den Vorsitzenden würde ich bitten, wir können doch in jeder GVT einen Punkt über die Entwicklung des Jugendhauses in der Ziegelstraße ganz kurz informieren, dass man einen ständigen Punkt drin hat über die Entwicklung, über den Fortschritt dieses Gebäudes, informiert zu werden. Das wäre eigentlich meine Bitte, weil ich das als sehr wichtig ansehe.
Ist die Frage, ob das in den Ausschüssen vielleicht der bessere Ort ist? Ja. Ja. Okay. Nehme ich zur Kenntnis, werde ich mit der Vorsitzenden drüber sprechen. Ich gehe mal davon aus, im Bauausschuss werden wir das einfach mal in die Vormitteilung machen. Gibt es weitere Wortmeldungen? Weil das vorhin gerade angesprochen ist, ist der Bürgermeister gerade weg. Es ist ja so, dass die Diskussion, ob das nun für gemeindliche Zwecke genutzt werden soll, ich glaube, so war damals der Beschluss für den Aldi, um da jetzt mal konkret dazu zu werden, würde ich darum bitten, um die Sache weiter voranzutreiben, dass, wenn wir jetzt das Thema Jugendhaus mal ausklammern und ein Jugendtreff, dass wir Ideen dafür einbringen, was wir uns denn da unter einer gemeindlichen Nutzung vorstellen können, weil da fehlt im Moment gerade die Fantasie. Also das ist jetzt mal so obiter Diktum, dass wir an der Stelle vielleicht auch wenn wir Wünsche haben, dies klar äußern, weil sonst sehe ich dann tatsächlich, die Notwendigkeit der Aufhebung des Beschlusses ist dann tatsächlich irgendwo gegeben. Herr Winkler, bitte.
Ich will dazu bloß einen Satz sagen. Ich wollte kein neues Jugendhaus haben. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten, die Jugendliche von der Straße zu holen. Zum Beispiel Fitnessclub. Das ist nur ein Beispiel. Deswegen war meine Information oder mein Hinweis, man sollte noch mal überlegen, was man dort machen könnte, um andere Jugendliche zu erreichen und von der Straße wegzuholen.
Vielen Dank. Jetzt habe ich Herrn Knospe und dann Herrn Dr. Obendorf. Ja, Herr Knospe.
Ja, schönen guten Abend. Ich will einmal auf die Frage, die Aussage von Herrn Fröhlich kurz eingehen, weil ich das aus meiner Sicht nicht so stehen lassen kann. Wir sanieren ein Gebäude und wir ändern nichts am Mauerwerk. Wenn heute ein Gebäude errichtet wird, wird gemäß der GEG vorgeschrieben, wie dick das Mauerwerk ist. So. Dann haben Sie verschiedene Möglichkeiten, die Werte zu erreichen, um halt nachhaltig zu sein. Da wir am Mauerwerk gar nichts machen und wir wahrscheinlich auch so viel an den Fenstern nicht machen, haben wir viel höheren Aufwand durch Photovoltaik möglicherweise, durch Luftwärmepumpen oder was auch immer, die Werte, die uns vorgegeben sind, in der Baugenehmigung zu erfüllen. Also, dass wir hier nichts Nachhaltiges machen, das kann ich so nicht stehen lassen, weil wir ganz normal eine Baugenehmigung erhalten werden, die die GEG einhalten muss. Und wir haben bei weitem nicht so viele Möglichkeiten wie bei einem Neubau.
Vielen Dank, Herr Dr. Obendorf, bitte.
Ja, in die gleiche Kerbe würde ich auch noch mal ein bisschen hauen wollen. Wir reden hier über eine Entwurfsplanung. Wir haben noch keine Ausschreibung gemacht. Wir haben noch keine Materialien exakt festgelegt. Das ist alles noch etwas, was in den nächsten Schritten kommt und was beeinflusst werden kann. Und dann kann man für die Nachhaltigkeit durchaus eine Menge tun.
Vielen Dank. Ich schaue in die Runde, ob es noch weiteren Aussprachebedarf gibt. Ich stelle fest, keinen. Dann kommen wir zur Beschlussfassung. Die Gemeindevertretung beschließt, die Umnutzung der Wohngebäude in der Ziegelstraße 7 in eine Jugendfreizeiteinrichtung und die Sanierung des Gebäudes gemäß der Entwurfsplanung vom Planungsbüro Ingenieurbüro Jörg Kelling mit Stand vom 14. März 2022. Wer diese Vorlage oder wer sich dieser anschließt oder zustimmt, den bitte ich um sein Handzeichen. So, ich zähle 23 Ja-Stimmen. Wie viele Nein-Stimmen? Und wie viele Enthaltungen? Und eine Enthaltung. Da hat er doch aufgepasst. So, damit sind wir. Und ich wage es gar nicht zu sagen, vor 20 Uhr oder fast sogar 19.30 Uhr mit dem öffentlichen Teil der heutigen Sitzung fertig. Ich bedanke mich bei allen Gästen, die heute hier zugegen waren, für Ihr Kommen und würde mich freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder dabei sind. Muss Sie aber leider jetzt bitten, den Saal zu verlassen. Auf Wiedersehen, bleiben Sie gesund.